Leute am Sonntag. Sina Peschke trifft Alexander Klavs.
Alexander, hätte mir mal jemand gesagt, dass wir beide uns mal in einem Golfressort treffen, da hätte ich gesagt, nein, der Typ ist noch nicht mal 40. Woher kennt? Wir sitzen jetzt wirklich in einem Golfressort.
Ja, ja.
Ist das deine zweite Heimat oder ist das ein... Weil deine Wohnung so klein ist.
Ja, genau. Nee, also ich wohne hier tatsächlich in der Ecke. Wir sind da hier in, wie sagt man so schön, Hamburg, Poptown City, um nicht zu sagen Poppenbüttel, weil es klingt immer so für Außenstehende ein bisschen blöd. Hm. Es ist einfach so eine unserer Anlaufstellen, weil die Küche sehr gut ist. Wir gehen oft spazieren mit den Kleinen, fahren Fahrrad. Mhm. Das ist ja einfach mitten in der Natur. Das ist ein Naturschutzgebiet. Ich bin weniger wegen dem Golf hier, sondern mehr oder weniger wegen der Natur.
Alexander Klavs ist heute mein Gast. Das ist der Mann damals noch nicht so richtig. Da hatte ich gesagt,
ich sag dir, wir haben Spaß hier.
Ja, genau.
Das wird lustig.
Das ist der Typ, der 2003 die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewonnen hat.
Genau.
Und man weiß relativ wenig über dich, muss ich sagen.
Ist das so?
Und das werden wir heute ändern. Also, als mein Fotograf und ich, der Flughafen funktioniert auch in Hamburg, ja. Geht wieder. Als wir vorhin nach Hamburg gefahren sind, habe ich zu meinem Fotografen gesagt, lass uns das nochmal auflegen. Und zwar die DSDS-Hymne, muss man ja sagen, von 2003, We Have a Dream. Und ich weiß nicht warum, vielleicht kannst du mir das erklären. Es läuft mir immer noch ein Schauer über den Rücken. Ganz komisch.
Also, ich wollte gerade nachfragen, ein komischer oder eher ein schöner?
Ein schöner.
Gut, danke.
Ein schöner. Es gibt ja auch das Video dazu, was wir uns angeschaut haben.
Ja.
In der Mitte sitzt Dieter Bohlen ganz glücklich, ihr so drumherum.
Und ganz im Ernst,
ja.
Dieses Video, wenn ich dir erzähle, wie das damals entstanden ist, wir waren ja wirklich, es stand ja überhaupt nicht fest, wer überhaupt in die Finals kommt. So.
Ja.
Und quasi wurde auf gut Glück mit jedem damals ein Shot aufgenommen. Und vielleicht wurde er dann halt rausgeschnitten oder halt reingeschnitten. Und
das war vorher schon fertig.
Ja, ja, weil ja, das ja. War ja, wir haben es ja produziert und das war klar so, Dieter hat eine Idee und irgendwie wird das die Hymne. Mhm. Wir wussten überhaupt gar nicht, wie wird die Staffel überhaupt. Ja? Also es ging ja um Musik und von daher haben wir gesagt, geil, wow, vor dem Final oder vor diesen ganzen Live-Shows schon eine Single aufnehmen. Klingt ja schon mal ganz vielversprechend. Weil wir haben ja dann auch, wie gesagt, das erste Mal richtig in der ersten Live-Show haben ja alle 10 Finalisten damals dann diesen Song gesungen.
Mhm.
Und mit Dieter am Klavier und wie auch immer. Aber dieses Video, wie gesagt, das war Kraut und Rüben. Drin hat man eingesungen. Also jeder hatte dann so seinen halbstündigen Slot, wo dann ins Studio gegangen wurde. Und dann hat man seinen Part eingesungen, wo man auch nicht wusste, okay, welchen Part bekommt man dann? Also was ist dann zu hören von einem oder nicht? Und dann ist man direkt 10 Minuten mit dem Kamerateam in den Wald gegangen. Und dann hat man einfach irgendwelche Shots gemacht. Dreh dich mal um, hier komm mal hinterm Baumstamm her, guck mal da lang. Und ja, ich damals gar keine Ahnung von nix.
Nimm uns jetzt nicht alle Illusionen.
Nee. Da sieht man einfach mal, was ja. Also wie spontan das alles war. Mhm. Und ich meine, was ich damit auch sagen möchte, ist, wenn man die Staffeln heute oder auch Staffeln danach gesehen hat, das war dann alles zu perfekt und zu geplant und so. Und das, was unsere Staffel auch ein Stück weit mit ausgemacht hat, ist ja auch, wir haben einfach Ideen gehabt, wir haben von der Hand in den Mund gelebt, wir haben über uns selber gelacht ohne Ende, weil wir einmal dann wirklich mit dem Kamerateam mitten im Wald standen. Das sind so absurde Momente gewesen. Aber nichtsdestotrotz, so diese Entstehung war schon besonders. Und dass We Have a Dream dann bis heute eine der erfolgreichsten Hymnen überhaupt wurde, das ist, das wurde ja nie wieder getoppt von irgendeinem Song, der von irgendwelchen Finalisten aufgenommen wurde. Mhm. Das war schon der Wahnsinn. Und ich meine jetzt, da gab es ja mehrere. Wir haben ein Album damals gemacht, allein das wurde über 1,5 Millionen Mal verkauft. Das Cast-Album, das muss man sich mal reinziehen. Also nicht mehr das Album des Gewinners von mir damals, sondern von uns allen.
Mhm.
Und das Schöne an dieser ganzen Sache war dann auch, irgendwie, wir haben gesagt, egal wer gewinnt eigentlich, wir haben jetzt schon so viel gewonnen, wir sind irgendwie fast schon Kult. Obwohl wir noch nicht mal fertig sind mit der Staffel. Und das war eine unfassbare Phase, unfassbarer Lebensabschnitt. Und es war echt schon so eine Beatlemania, muss man schon sagen. Also egal, wo wir waren, war Ausnahmezustand. Und wo ich dann alleine nachher war, auch nochmal. Aber wie gesagt, We Have a Dream war der Anfang. Und dann kam ja auch das Album, wie gesagt, Take Me Tonight. Egal, was wir gesungen haben, was ich auch damals gesungen habe, Free Like the Wind. Es ging alles auf die Eins. Und das war ein Höhenflug, der ja seinesgleichen gesucht hat.
Der einzige Unterschied zu damals, heute trägst du ein Drei-Tage-Bad.
Habe ich damals auch, nur hat man nicht gesehen, weil
ach so,
das war doch eher so ein Flaum, würde ich sagen.
Es hat noch ein bisschen länger gedauert, ja.
Genau, der Bart hat bis auf dich warten lassen.
Wie ich vorhin schon gesagt habe, du bist ja wirklich der, der es wirklich geschafft hat, jetzt 20 Jahre in der Branche zu bestehen. Mhm. Das ist ja nicht ganz ohne.
Wahnsinn, 20, ja, danke.
Fast 20 Jahre, ne? Was glaubst du, warum hast du es geschafft? Hast du Glück gehabt? Warst du zielstrebig, ehrgeizig, weil du bist ja Sternzeichen Jungfrau?
Ich glaube, so ein Mix aus all dem, was du gerade gesagt hast, weil Glück kann man nicht definieren. Das ist, oder Erfolg generell kann man nicht definieren. Es gibt da kein Rezept für Erfolg. Wenn es das gäbe, wäre jeder erfolgreich. Und ich glaube, dass man natürlich das Glück herausfordern muss. Man muss sich Dinge trauen, die sich einfach nicht jeder traut. Und ich war immer schon jemand, ich bin immer den Schritt weitergegangen, wo sich andere wieder umgedreht haben und gesagt haben, so, ah, nee, lieber doch nicht. Hm. Ich mache keine halben Sachen. Und das, glaube ich, zieht sich so ein bisschen durch die letzten oder...
Du machst, also genau, dröseln wir es doch mal ein bisschen auf.
Genau.
Du bist zielstrebig, du bist wahrscheinlich diszipliniert.
Ja, es klingt sehr nüchtern, so wie du es jetzt darstellst. Ich glaube, es ist so der Mix aus einer gesunden Portion Wahnsinn auch. Mhm. Und auch einer gewissen Chaotik. Also man kann jetzt, also man muss diszipliniert sein. Und es hat auch ein Stück weit eine eiserne Disziplin, die man einfach haben muss, weil ich jetzt, wenn wir über meine Berufstätigkeit als Schauspieler sprechen, ja. 5 Minuten zu spät am Set ist schon,
das, ja, war's.
Das ist einfach nicht geil.
Weil das kannst du machen, wenn du einen Namen hast,
genau.
Ne? aber nicht vorher.
Ja, nicht mal da. Ich glaube, mittlerweile hat sich da echt auch das Blatt gewendet, dass die großen Leute, und das ist einfach so, die Leute, die einen großen Namen haben in der Branche, sind immer 10 Minuten eher da. Und deswegen haben sie so einen großen Namen. Und was auch immer die für einen Rock'n'Roll-Lifestyle vorleben, wenn es ans Eingemachte geht. Mhm. Und
das beruhigt mich jetzt, du kannst doch anders, ja?
Ja, natürlich. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, also man muss erstmal, wie sagt man so schnell, es gibt dieses ein Sprichwort, worauf ich jetzt, was mir gerade nicht einfällt, erst die Pflicht, dann die...
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Irgendwie sowas in der Art. Und ich glaube, wenn das stimmt, dann kann man machen, was man möchte. Dann kann man sich austoben, auch auf kreativ, chaotisch, rock'n'rolliger Linie, um es mal so zu nennen. Aber so die Eckpunkte, den Text, den man drauf haben muss, den pünktlich am Set sein, ob das jetzt Filmset oder Bühne ist, das ist völlig egal. Dann bist du mit dem großen Namen, dann bist du derjenige, der das Vorbild ist. Und daher kommt der Erfolg. Und man muss immer das alles so ein bisschen sezieren, weil die Außendarstellung ist auch nicht immer das, was dann wirklich hinter der Bühne alles so vonstatten geht. Deswegen, es gehört immer so ein gesunder Mix aus allem dazu. Ich bin einfach ein Macher und ich bin jemand, der wirklich 1000% gibt. Ich mache nicht ein bisschen was, sondern wenn ich eine Rolle spiele, dann spiele ich diese Rolle nicht, dann bin ich diese Rolle. Und ich glaube, das ist ein Stück weit der Unterschied. Am Anfang war das auch noch anders. Mittlerweile möchte ich auch alles selber machen. Ich schreibe Songs selber. Ich suche mir alles selber aus. Die Thematiken, die mich beschäftigen, das sind doch das, worüber ich singe in Zukunft. Ich habe ja lange kein Album mehr gemacht. Ich habe einfach die höchsten Ansprüche an mich selbst. Und wenn ich was mache, dann mache ich es ganz oder gar nicht.
Aber Jungfrauen, weil ich bin ja selber eine, die sind aber auch selten mit sich selbst zufrieden. Nie. Kennst du das Gefühl?
Ja.
Ist es nicht furchtbar?
Es ist total
grausam. Kann man nicht einfach mal sagen, ich war heute gut?
Mittlerweile kann ich das.
Ja.
Also ich habe jetzt so zwei Welten, sage ich mal. In der einen bewerte ich mich natürlich immer noch als Perfektionist. Und dann setze ich mich dann auch am Tag 1 nach dem Konzert oder nach der Show, was mir nicht gefallen hat, versuche ich das direkt zu ändern oder reflektiere mich oder die Dinge, die nicht geklappt haben, aus meiner Sicht, wo der andere sagt so, hä, natürlich war das gut. Und ich denke mir halt so, geht halt noch mehr. Und in der anderen Welt, ja, nehme ich schon die Dinge so wahr und lasse auch mal 5 gerade sein, weil ich sage, in dem Moment war das so und es hat funktioniert und es war okay für den Moment. Und es ist dann auch ein Stück weit so, dass ich es abhaken kann. Und deswegen meine ich, man muss das lernen. Also ich bin auch perfektionistisch veranlagt und das ist natürlich, man steht sich halt immer selbst im Weg.
Wege,
und wenn man das weiß, dass man sich eigentlich, dass man selbst sein größter Kritiker ist oder sich selber blockiert mit Dingen, weil man immer nach dem strebt, was man ja nicht definieren kann. Wenn man das verstanden hat, ich glaube, dann ist das der nächste Schritt, wirklich gut zu sein.
Du hast eine Musical-Ausbildung gemacht. Du hättest aber auch einfach nur auf die Schauspielschule gehen können. Warum Musical?
Bei mir war das ja ehrlich gesagt so ein Zwitter. Also
ein was?
Ein Zwitter. Ich bin jetzt nie jemand gewesen, um es mal so zu sagen, der sagt so, ich möchte jetzt nur Musical machen. Ich hatte so ein Sondercoaching, wo ich auch Büchner gelernt habe. Ich habe ein Stück aus Shakespeare gespielt bei meiner Ausbildung. Also ich bin auch sehr auf Schauspiel gegangen, aber natürlich mit dem Hintergedanken, weil ich komme ja aus der Musik, vielleicht das irgendwann mal auch im Bereich Musical anwenden zu können. Es ging auch relativ schnell und das war dann mehr oder weniger auch Zufall, dass dann gerade Roman Polanski der Erste war, der mich dann gecastet hat für Tanz der Vampire, die Rolle des Alfred. Und dass das mein Debüt dann war, war dann auch halt irgendwie, das kam halt so.
Ist doch nett, wenn ein Roman Polanski entdeckt, oder?
Ja, ein Oscar-Preisträger, könnte schlimmer laufen irgendwie. Aber das ist schön, dass du es gerade ansprichst, weil jetzt gerade bin ich ja Winnetou und das ist ja wirklich nur Schauspiel.
Ja.
Da braucht keiner irgendwie an Kalkberg kommen und sagen, irgendwie, ja, jetzt will ich den Klaus mal singen hören. Ich glaube, der wäre dann sehr enttäuscht, wenn dann in Anführungsstrichen nur der Winnetou reinreitet und gar nicht singt. Und,
ja, aber genau, lass uns noch mal kurz zurückschauen. Wie alt warst du, als du deine Verwandtschaft auf irgendwelchen Geburtstagen das erste Mal, ich möchte mal sagen, da macht man ja manchmal als Eltern gute Miene zu bösem Spiel, vielleicht sogar genervt hast mit irgendetwas. Also, wo du gesagt hast, ich brauche jetzt mal eine Bühne.
Boah, da muss ich kurz überlegen. Warte mal, das war 1993 war ich, glaube ich, bei der Mini-Playback-Show mit Rameike, genau.
Mareike Amado, genau.
Und dann war das, glaube ich, 96, wo ich, ja, ich glaube so 12, 13, wo ich dann Michael Jackson bei uns auf dem Sendnorster Karnevalsfest irgendwie nachgemacht habe. Das war ein riesen Bürgerhaus und da hatte ich schon meine riesen
Bühne. Den Moonwalk oder was?
Ja, mit allem drum und dran, ja. Und da hat dann der 13-jährige Alex Klavs irgendwie sich sein Michael Jackson Kostüm angezogen und hat für die ganze Stadt irgendwie da den Michael Jackson gemacht. Und also ich habe immer schon relativ, muss ich sagen, früh nach meiner Bühne gesucht und habe sie auch bekommen.
Du hast zwei Jungs.
Ja.
Der eine ist noch ganz frisch, der ist ein gutes Jahr alt. Genau. Und der andere ist wie alt?
Der ist jetzt 4 geworden, ja.
Hat er schon mal was von dir gesehen? Zufällig?
Ja. Also der bekommt das schon echt alles ganz gut mit.
Und
ob ich jetzt, blöd gesagt, jetzt beim...
Ja, noch in dem Alter schämen sie sich noch nicht.
Gegenteil, also der hat, natürlich war der auch schon mal beim Reittraining mit dabei, wo ich mich als Winnetou vorbereitet habe.
Ja.
Und wo er natürlich, die haben im Kindergarten so ein riesen Holzpferd stehen.
Ja.
Und da spielt er natürlich auch mal Winnetou. Der verfolgt das mit und ist auch immer ganz irgendwie schon stolz, wenn ich da nach Hause komme und so, dann immer, ah, Papa hier und Winnetou. Und wir haben auch ein Bild zu Hause irgendwo hängen, wo man mich als Winnetou sieht. Ich habe jetzt nicht viele Bilder von mir zu Hause rumhängen und so, nicht, dass der falsche Eindruck irgendwo entsteht, aber eins, weil das ein ganz schönes ist mit meinem Pferd und so. Das bekommt er schon echt langsam immer mehr und mehr mit und ist aber sehr, sehr stolz, ja.
Kommen wir nochmal auf deine Kindheit zu sprechen. Du hast in der Schulband auch schon gesungen. Also du musstest auch mit deinen Eltern nicht lange verhandeln, um dann zu einer Mini-Playback-Show zu gehen. Also ich meine, wenn jetzt mein Kind gekommen wäre, Mama, kann ich, also, da hätte ich gesagt, du mal lieber nicht.
Ja, das, irgendwie haben meine Eltern dann immer schon gedacht so.
Die haben nachgegeben wahrscheinlich, oder?
Ja, und die haben auch gesehen, dass ich das einfach bin. Also ich habe zu Hause immer einfach irgendwie schon rumgetanzt. Ich habe gesungen, wir hatten so einen Toilettenpapierhalter, da habe ich immer schon gespielt, dass das mein Mikrofonständer ist. Also ich habe da irgendwie irgendwas mit in die Wiege bekommen, wo meine Eltern sich, glaube ich, lange Zeit gefragt haben, wo kommt das denn jetzt irgendwie her? Also ich habe einen Onkel, der sehr musikalisch ist. Ich glaube auch, dass mein Papa sehr musikalisch ist, aber sich nicht traut. Ich habe den irgendwann mal unter der Dusche singen hören und habe gedacht, Papa, warum singst du so selten? Ah, nee, passt schon. Also das ist ja, man muss ja auch dieses... irgendwie auf einer Bühne stehen, sich wohlfühlen, das muss ja auch in den Genen haben. Und ich glaube, mein Papa hat das halt eben nicht.
Du hast letztes Jahr DSDS moderiert?
Ja.
Was sagst du eigentlich zu dem Aus von Dieter Bohlen? War ein bisschen unglücklich, fand ich so, obwohl ich jetzt nicht der größte Fan bin. Also ich dachte, das hätte man vielleicht auch anders lösen können.
Oh. Ja, und damit hast du es eigentlich schon wirklich beantwortet, weil, also ganz im Ernst, ich weiß nicht, ob Dieter da auch dann irgendwie ein Stück weit gesagt hat, so ey komm, ich möchte jetzt auch nicht jetzt hier sitzen, bis ich rausgeschoben werde. Mhm. Und also nicht nur ich habe dann auch irgendwie mein Aus verkündet als Moderator, weil ich dann irgendwie auch gesagt habe, so oh nee, komm, noch eine Corona-Staffel, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, weil ich bin einfach ein Mensch, ich brauche das Publikum. Aber es war einfach monstermäßig unglücklich. Und das Timing kann ja gar nicht schlechter sein, wenn man irgendwie gerade versucht, die neue Staffel, wo es ja eigentlich um die Kandidaten geht, zu etablieren, zu feiern, neue Jury, so, ja okay, über den Wendler, ne, muss ich jetzt nicht lange reden, aber auf jeden Fall Wendler aus, wo er sich auch selber irgendwie ins Ausgeschossen hat, was das, also das Thema an sich, finde ich, den Wendler überhaupt damit reinzunehmen, hat der Staffel schon geschadet und dann verkündet man so ein Aus von so einer Ikone. Und Dieter ist einfach DSDS. So, und war das immer. Und ein Stück weit hat er auch über viele, viele Jahre auch für Quoten gesorgt, wo es dem Format an sich ja auch nicht so gut ging. Und dann diesem jemanden so, ja, ich sag mal, so einen undankbaren Abschied auch zu verschaffen, fand ich irgendwie sehr, sehr unglücklich. Und
aber es ist ja jetzt mal in den letzten Jahren eh so gewesen. Also wenn man da nicht wirklich ein Hardcore-Fan war, dann konnte man sich die Namen der Gewinner nicht merken. Bei dir war das noch anders.
Es war einfach auch eine andere Zeit. Und die Branche und Musikwelt war auch eine andere. Und man darf ja auch nicht vergessen, also ich habe damals gewonnen und ich glaube, in der ersten Woche nach meinem Gewinn habe ich alleine 800.000 Singles verkauft. Es gab ja gar keine Download-Charts damals, ja. Sowas wie iTunes. Ich werde nie vergessen, da kam mein damaliger Manager von der Plattenfirma, der meinte so, hey, ich bin der und der. Und hier übrigens als Geschenk zuerst Nummer 1 habe ich einen iPod, den allerersten iPod geschenkt bekommen. Mhm. Also hier, guck mal, so ein neuer MP3-Player. Jetzt gibt's bald so eine neue Sache, die heißt iTunes, aber das wird sich sowieso nicht durchsetzen. So.
Und 20 Jahre 38,
später, 20 Jahre später sitzen wir hier und es gibt gar keine Charts mehr oder Albumcharts, so wie wir sie kennen von damals. Und es wird alles diktiert von Social Media und Downloadcharts und iTunes oder wie sie nicht alle heißen. Mhm. Es hat sich immer schon viel verändert und von daher fand ich das auch schwierig zu sagen, guck mal, von den letzten Gewinnern hat man nichts gehört oder so. Die haben auch wirklich damit zu kämpfen gehabt, dass sich alles so verändert hat, wie sich es halt verändert hat. Und ich glaube, es ist natürlich aufgrund dieser Masse dann auch schwieriger, sich zu etablieren. Ich meine, klar, das haben wir damals auch, ne? Das war ja auch nicht einfach. Ich erinnere mich an mein zweites Album, wo ich dann Madonna von der Eins gekickt habe. Das waren auch wirklich noch Namen, wo man dachte, wow.
Hast du?
Habe ich, ja. Es haben, also mit, ich glaube, das zweite Album, da habe ich dann irgendwie Madonna kam raus und alle haben gesagt, um Gottes Willen, wie kann man denn jetzt irgendwie ein Album veröffentlichen? Und dann haben wir es veröffentlicht und ich habe dann Madonna von der Eins und dann war ich auf der Eins. Das sind Geschichten. Wow. So, aber... ich wollte nur damit sagen, dass diese großen Namen und jetzt heutzutage, ich gucke in die Albumcharts und ich kenne schon die Hälfte überhaupt gar nicht. Und es ist eine Masse an Künstlern, die da gerade
eben. Es liegt aber auch daran, dass du Kinder hast.
Ja, so kann man es auch schön reden. Aber wie gesagt, es ist einfach auch nicht mehr die Staffel, wenn wir nochmal über DSDS reden. Es ist auch nicht mehr das Format, welches ich damals gewonnen habe. Es hat sich verändert. Ist vieles passiert, man hat viel ausprobiert.
Aber ganz ehrlich, das war's doch dann jetzt mit DSDS.
Also ich habe ja vor vielen Jahren schon mal gesagt, warum macht man da keine Pause? Und ich habe dann wieder Gefallen dran gefunden, wo ich gemerkt habe, dass wieder mehr auf die Qualität geachtet wird. Das, ja, ich meine, da kam Xavier Naidoo irgendwo in die Jury. Das ist musikalisch gesehen schon einfach ein anderes Ding. Dann kamen diese ganzen mit Verschwörungstheorien und so. Da haben sie Xavier auch wieder rausgekickt. Aber mich hat einfach gereizt, dass DSDS so mehr diesen Back-to-the-Roots-Faktor wieder verfolgt hat. Und das jetzt, muss ich sagen, im Nachhinein leider wieder nicht mehr tut. Und von daher glaube ich, dass es an der Zeit ist, jetzt auch wo Dieter raus ist, glaube von daher wäre es mal an der Zeit, mal eine Pause zu machen, ja.
Ich war total erstaunt zu erfahren, dass du so eine Art, klär mich auf, eine Rennfahrerlizenz hast. Mhm. Was heißt denn das?
Ich habe so eine nationale A-Lizenz. Das heißt, dass ich damals im Zuge dessen Race Taxi hieß es und das war eigentlich für die UNICEF und da kann man quasi ersteigern, dass ich diesen jemand, der dann halt ersteigert, mit mir im Auto zu sitzen, der sich das traut und Geld dafür bezahlt, dass ich diesen jemanden in einem Porsche, das war damals glaube ich der Hockenheimring, dass er neben mir sitzt in voller Rennmontur mit allem drum und dran und dass ich diesen jemanden halt dann um so ein paar Runden halt um Hockenheimring irgendwie jage. Und im Zuge dessen habe ich aber gesagt, ja okay, ich würde es gerne machen, aber ich habe keine Lizenz. Und dann habe ich die Rennfahrerlizenz gemacht. Also wirklich so mit Theorie, mit Praxis, Flaggenkunde, mit allem, was dazugehört. Ja, und seitdem habe ich meine Rennfahrerlizenz.
Und, welche Autos darfst du damit fahren?
Na, es geht mehr, glaube ich, um die Motorisierung. Also ob das jetzt ein Ferrari ist, ob das ein Porsche ist. Ich habe es damals in einem Porsche GT3 gemacht, also schon mit so 600, 700 PS.
Ja.
Da geht es schon richtig darum, wenn man den Fuß alleine vom Gas nimmt, dann hängt dir einer hinten drauf. Also da geht es schon echt
geht's um die Wurst. Aber wo kannst du das ausleben?
Ja, auf der Rennstrecke. Das kann man im Straßenverkehr, das ist schon echt eine Nummer zu krass. Also da muss man, auch wenn man sagt, so jetzt möchte ich mal am Wochenende mal wieder ein bisschen Gas geben, dann geht man echt auf den Hockenheimring oder auf irgendeine Strecke, wo man darf. dann kommst du da mit deinem Privatboliden an. Ich muss sagen, ich habe meine Lizenz gemacht in einem gesponserten, also mit so einem Racing-Team und so, mit allem drum und dran, Boxen-Crew. Und das war auch gut so, weil ich glaube, die Räder, die konntest du danach auch in die Tonne kloppen. Aber das war natürlich unfassbar. Das war ein geiles Erlebnis und das bis heute noch irgendwie genießen zu können, ist natürlich schön.
Aber ist das mit der Rennfahrerlizenz nicht so wie mit einem Pilotenschein, dass man da jedes Jahr...
Genau.
Also eine Nachprüfung machen muss.
Ja, also wenn
oder verlängern oder irgendwie.
Ich bin damals einmal Porsche Cup gefahren, weil ich ja dann auch original diese ganzen Regeln noch drauf hatte. Die Regeln ändern sich aber jährlich und man muss, glaube ich, wenn ich jetzt nochmal fahren wollen würde.
Du fährst gar nicht mehr.
Ich darf immer nicht aufgrund der Verträge, die ich halt habe.
Ach so.
Wegen Verletzungsgefahr und wie auch immer. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt gern mal nochmal so ein Rennwochenende machen, dann müsste ich nochmal die ganze Regel, Flaggenkunde auffrischen. Ich müsste die Theorie nochmal machen, glaube ich, um einfach wirklich safe zu sein auf der Rennstrecke.
Hast du Pokale? Hat es dafür gereicht?
Nein. Also ich habe der Pokal, der mir, was das angeht, so am meisten bedeutet, das ist aber kein Rennpokal, das ist ein Eiskart-Pokal, weil ich damals da mit Michael Schumacher gefahren bin. Und das war so, da hat jeder so einen kleinen, so ein Andenken. Und ich habe einen silbernen Helm mit seinem Autogramm drauf und den halte ich echt in Ehren. Und das ist, der bedeutet mir sehr viel, ja.
Wie geht's deinem Führerschein eigentlich?
Gut.
Hast du nur einen?
Ja. Den habe ich aber, ich muss schon sagen, es war ab und zu mal echt knapp.
Ach so, du hast ihn noch nie abgeben müssen.
Ja, natürlich doch. Ja. Ach so. Du merkst, ich block gerade so ein bisschen ab.
Ja.
Und ich sag dir ganz ehrlich, wo ich am nächsten dran war, ihn zu verlieren, war, nachdem ich meine Rennfahrerlizenz gemacht habe. Du musst dir vorstellen, auf der Rennstrecke mit 320 irgendwie und innerhalb von 2 Sekunden auf 120 und wie auch immer. Und dann hast du bestanden. So.
Und dann
steigst du in deinen Privatwagen und fährst nach Hause. Ja. Und denkst irgendwo so, ups, ich fahre ja gerade 280 und das fühlt sich aber an wie 120.
Ja,
und das war lebensmüde, überhaupt an dem Tag noch nach Hause zu fahren. Das war wirklich der Wahnsinn. Und ich habe ihn noch, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen.
Gut, ich frage dich mal was anderes. Und zwar, solltest du irgendwann mal in eine Art Midlife-Crisis kommen, ja? Von welchem Auto träumst du denn da?
Ganz ehrlich, ich glaube, das Auto, welches ich mir irgendwann mal privat in Garage, so klassisch mit Tuch drüber und jeden Sonntag
genau,
mal rausholen bei Sommer.
Das meine ich.
So einen ganz, 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 ganz uralten Ford Mustang Cabriolet. Aber ich bin jetzt ein paar Jahre auch Mercedes GT gefahren. Das ist schon ein Geschoss gewesen. Also was Autos angeht, auch Porsche und so, habe ich mich viel, viel ausgetobt. Und von daher, glaube ich, habe ich gerade gar nicht so diesen Drang zu sagen, so ich muss traumautomäßig mir irgendwas noch
erfüllen. Ist es nicht schön, wenn man mit 38 sagen kann, ich hatte das alles schon?
es ist wirklich, ich bin gerade so in der Phase, wo ich sage, eher back to the roots.
Wir sitzen hier gerade ganz gemütlich in Hamburg.
Und das Vogelgezwitscher, das ist nicht eingespielt.
Nein. Und der Airbus, der regelmäßig über uns wegfliegt, auch nicht.
Genau.
Aber wahrscheinlich würdest du jetzt lieber in Bad Segeberg sein, oder?
Ja, muss ich schon sagen. Und vor allem, man darf ja nicht vergessen, also letztes Jahr die erste Absage von Karl May und den Karl-May-Festspielen, wie man so schon sagt, das war schon ein Schock, weil das hat es einfach noch nie gegeben. Und jetzt sitzen wir hier und es wurde zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Das ist echt schon, das ist schon ein Nackenschlag, muss man schon sagen. Also jetzt nicht nur für die, die da am Kalkberg spielen, sondern auch für die ganze Region, was Tourismus angeht.
Also du würdest jetzt wahrscheinlich jeden Nachmittag als Winnetou in die Arena reiten. Du warst vor dem auch Old Shorehand.
Genau.
Wieso eigentlich nicht Old Shatterhand?
Ich sag mal so, Old Shorehand ist die Rolle mit mehr Tiefe. Und Old Shatterhand ist halt der beste Schläger, Old Shorehand ist der beste Schütze. Also ich habe die Anfrage bekommen, habe gedacht, mega, es war ein schöner Sommer.
Und dann haben die irgendwann gesehen, also den Winnetou kann er bestimmt auch.
Ja, und ich muss ehrlich gestehen, ich war so skeptisch, weil man darf einfach nicht vergessen, wer diese Rolle schon alles gespielt hat. Und auch gerade ein Pierre Brice, der auch am Kalkberg als Winnetou aufgeritten ist. Einfach so diese Melodie im Kopf zu haben von Martin Böttcher.
Wer war es denn noch alles?
Pierre Brice, dann ist das natürlich jetzt mein Vorgänger, mit dem ich ja zusammen gespielt habe noch. Also jetzt Jan Sosniok, der auch 6 Jahre lang den Winnetou gespielt hat.
Ja.
Gojko Mitic natürlich auch nicht zu vergessen, hat auch lange den Winnetou gespielt. Das ist nicht nur eine Rolle, das ist wirklich Religion für die Leute da.
Und für dich, ich meine, für mich kann ich ja sagen, also Weihnachten ohne Winnetou geht nicht.
Genau.
Das ist so ein bisschen heile Welt. weltmäßig.
Es ist und absolut die heile Welt. Und am Ende gewinnt immer das, das Gute. Und man hat einfach ein tolles Gefühl, nachdem man so einen Film auch geguckt hat. Und das waren bei uns Feiertage. Also mein Papa ist, glaube ich, auch einer mit der größten Winnetou-Fans, die ich so kenne. Zwei Stunden lang Winnetou geguckt und dann war man gebildet.
Hast du Pierre Prisma getroffen?
Ja, ich habe mit ihm gedreht sogar. Ich war ja auf Bali, wo das Traumhotel gedreht wurde. Dann hat er eine Nebenrolle gespielt. Der Väter mit Ruth Maria Kubitschek auch noch und so. Also wirklich, ich hatte da die große Ehre, mich selber spielen zu dürfen und den Titelsong zu singen von der Folge. Und von daher, ja, ich habe auch damals, hat Pierre Brice gesagt, du müsstest eigentlich mal an Kalkberg spielen und dir vielleicht sogar den Winnetou und so. Und das war eine Riesenehre. Und
Alexander, pass auf. Ich habe vor 14 Tagen, haben wir renoviert. Wir haben das Kinderzimmer schön gemacht. Ne?
Okay.
Und ich finde auf dem Schrank oben so eine Rolle. Und dachte ich mir, was ist das denn? Was liegt denn schon seit Jahren da oben?
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Bevor ich es dir zeige, mach du selber. Mach's auch. Das ist für dich. Das ist für dich. Das schenke ich dir.
Das schenkst du mir wirklich? Nein, das ist mit einem Originalautogramm von Pierre Brice. Ich raste aus.
Pass auf, die Geschichte dieses Posters.
Und er hat mein Kostüm. Also, ich habe sein Kostüm, muss ich sagen. Aber das ist genau das Kostüm. Das muss am Kalkberg sein, richtig?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Weil das ist nämlich genau das Winnetou-Kostüm vom Kalkberg.
Pierre Brice war mal in Gotha und da hat mein Sohn damals ein Kinderinterview mit ihm gemacht. Und er hat ihm drei Poster von ihm geschenkt mit der Originalunterschrift. Und ich habe nur zwei Kinder. Eins ist übrig, habe ich gesagt, jetzt nimmst du es dem Alexander mit. Falls er noch keins hat.
Das habe ich noch nicht, nee. Und vor allem, ich kriege gerade wirklich Gänsehaut. Und das wird einen solchen Ehrenplatz bekommen.
Ja, schön.
Ja, wirklich. Pierre Brice war einfach unser Familien-Winnetou. Ja?
Ja.
Und als mein Papa dann natürlich gehört hat, dass ich dann der neue Winnetou bin, ja, da hat es ihn völlig zerrissen. Und meine damalige Freundin, meine heutige Frau, sie hat wirklich, ich habe gesagt, so, pass mal auf, wenn ich da rausreite und ich sag dir, wann ich komme, dann machst du dein Handy an und filmst ihn dabei, wie ich dann zur Böttcher Melodie da reinreite in die Arena. Und sie hat es gemacht und er hat extra sich eine Sonnenbrille aufgesetzt, weil er es geahnt hat. Aber so ein kleines Tränchen sieht man und das ist, werde ich nie vergessen. Also ja, das macht einen natürlich auch stolz, wenn man spürt, wie stolz der Papa ist.
Es ist aber trotzdem nicht so ganz einfach heute, Winnetou zu spielen, weil wir leben in einer komplizierten Zeit.
Ja,
ja, muss man jetzt einfach mal so sagen.
Mhm.
Und da gab es auch schon Rassismusvorwürfe, mit denen du dich rumschlagen musstest. Was macht das mit dir? Wie gehst du damit um?
Ich finde ganz einfach, Märchen sind immer zeitgemäß. Und vor allem sind die Dinge zeitgemäß, die eigentlich tolle Werte vermitteln. Und deswegen nenne ich sie dann auch zeitlos, weil ich meine, glaube ich, Karl May, Winnetou, die Geschichten, das hat mir total viel mitgegeben und das finde ich einfach sau wichtig, dass meine Söhne das auch so mit erleben und mitbekommen, dass man eben nicht anders ist, nur weil man aus einer anderen Kultur kommt, weil man andere Hintergründe hat, weil man anders aufwächst. Und deswegen, ja, du hast gerade den Begriff rumschlagen genannt. Mich hat's total geschockt, weil ich bin immer jemand, der sich gegen Rassismus einsetzt. Auch öffentlich. Und plötzlich in dieser Situation zu sein, dass man diese Überschrift sieht, wo über meinem Gesicht irgendwie steht, so Rassismusvorwürfe gegen Alexander Klaas. Das war für mich schon ein Schlag ins Gesicht, weil ich gedacht habe, wenn ich eine Schlagzeile niemals lesen werde, dann ist es genau die.
Aber was hat man dir konkret vorgeworfen?
Naja, es ging halt darum, also dieses Redfacing, also dass man quasi sich eine andere Kultur aneignet, worum es ja bei Karl May ja gar nicht geht. Und deswegen, es ist so schwierig auch nach wie vor jetzt darüber zu sprechen, weil rumschlagen ist ein harter Begriff, aber das war so, dass man sich plötzlich irgendwo in der Ecke wiedergefunden hat, wo man wirklich plötzlich mit irgendwelchen Leuten gleichgesetzt wird, die wirklich Rassismus betreiben, die gezielt in diese Wunde reinstechen. Und nochmal, ich finde, dass diese Debatte eigentlich gut ist, weil man muss heutzutage darauf aufmerksam machen, was geht und was nicht geht. Was ich komisch fand, war einfach nur die Tatsache, dass es von den Leuten gemacht wird. Also die Leute, die mir das vorgeworfen haben, die haben eigentlich auch mit diesem ganzen Thema am wenigsten zu tun gehabt. Das waren keine Native Americans, das waren keine People of Color, das waren die Leute, die einfach nur nach oder jedem nach den Mund, wie sagt
die
man?
Die trendy sein wollten wahrscheinlich auch.
Die einfach sagen, ey, du machst was, das darf man gar nicht. Die aber gar nicht wissen, was ist Karl May überhaupt, was machen wir überhaupt da am Kalkberg, was ist die Geschichte von Winnetou? Was ich im Nachhinein bereue, ist, dass ich mich schon, und das wussten wir aber auch im Nachhinein, wo wir dachten, ah Mist, ey, jetzt die Bilder, weil ne, das war die Geschichte, wo ich mit Thomas durch den Westerwald reite,
ja.
Wo ich vielleicht einen Ticken dunkel geschminkt wurde, wo ich schon damals gesagt habe, so, weil am Kalkberg machen wir das nicht. Dann ist es Naturbräune, das ist das, wo man sich jetzt nicht dieses Anmalen, dieses Redfacen, wie man so schön sagt, das habe ich verstanden, dass das Leute unangebracht fanden oder komisch fanden. Das ist der springende Punkt. Robert Allen Packett, das ist einer der Sioux-Häuptlinge aus South Dakota, der auch ganz viele Indianer, Native American-Filme gedreht hat, der auch, glaube ich, bei Shoe Does Money mit dabei war, von Bully.
Sioux-Indianer.
Ja, genau,
ne?
Die nennt man, also wir nennen die Sioux.
Ah.
So spricht man die eigentlich aus.
Ja, das wussten wir doch damals nicht. Oder das waren die Sioux-Indianer.
Genau. Der war da bei uns in Bad Segeberg, bei Karl May, hat sich's angeschaut und meinte, es ist einfach toll, was ihr macht, weil das, was hier gemacht wird in Bad Segeberg, ist, dass man die Stämme ehrt. Wir machen kein Fingerpointing und sagen, so, wir tun jetzt mal so, als würden wir wahre Geschichten erzählen. Das ist ja auch ein Märchen. Karl May war niemals da in Amerika und hat sich das angeschaut und hat dann die Bücher geschrieben. Es ist ein Märchen, es ist eine fiktive Geschichte.
Ein sächsisches Märchen, um es mal so
und
zu
sagen. Ich meine, man muss sich ja einfach nur mal dieses Bild vor Augen halten. Old Shatterhand, weiß, Winnetou, eine sogenannte Rothaut, Blutsbrüder und im Herzen sind wir alle gleich und darum geht's. Es geht nicht um die Farbe der Haut, es geht um die Farbe der Herzen. So. Und ich glaube, das ist so eine Aussage von Winnetou, die ich immer ganz eng nah bei mir, mit mir rumtrage und das lebe ich auch. Und nochmal, er hat gesagt, diese politische Überkorrektheit, das ist eigentlich das Gift der modernen Zeit.
Alexander, von deinen beiden Jungs haben wir vorhin schon gehört. Ende 2019 hast du Nägel mit Köpfen gemacht und hast die Mutter deiner Kinder geheiratet.
Mhm.
Aber das ist nicht ganz so unproblematisch abgelaufen, weil ihr wolltet eigentlich letztes Jahr eine große Hochzeitsparty machen. Nach der Hochzeit, erstmal so für euch, wahrscheinlich so ganz klein und dann groß für alle. Und was ist passiert? Corona.
Ja.
Und jetzt? Wann feierst du richtig?
Ja, also die Party, die lässt immer noch auf sich warten.
Ja.
Und die ist auch wirklich noch on hold. Und Gott sei Dank, also haben wir es nicht so wie manche von unseren Freunden gemacht, die dann letztes Jahr plötzlich Panik bekommen hatten und alles wieder absagen mussten, aber trotzdem die Kosten auf der Uhr hatte oder wie auch immer. Also wir haben noch nicht so weit geplant, dass wir schon alles gebucht hatten oder so. Wir haben uns echt Zeit gelassen, weil wir haben gemerkt, lass uns die ganze Phase erst nochmal abwarten. Aber wir werden sowas von die Puppen nochmal tanzen lassen. Also ich meine, bei meiner Frau und bei mir, wir haben sowieso aufgrund auch der Kids so lange nicht mehr irgendwo die Sau rausgelassen, auf gut Deutsch gesagt.
Ja.
Oh, ich glaube, die Party, die wird böse, ja.
Aber noch viel schöner ist die Geschichte eures Kennenlernens. Du musst dir vorstellen, du warst Tarzan.
Genau, und meine Frau, Freundin damals, die es noch nicht war, die war Jane.
Mhm.
Und nicht nur Jane, sondern sie war auch Assistant Flight Captain. Also sie hat mir das Fliegen beigebracht. Man hat ja Flugstunden als Tarzan an der Liane. So. Und,
also an der Liane, ach so.
Sie hat mir, sie hat mir...
Das klingt sehr schön. Man hat als Tarzan Flugstunden an der Liane. Herrlich.
Ja, und vor allem ist es nicht weniger kitschig, wenn man sagt, wir haben uns nicht nur als Tarzan und Jane kennengelernt, sondern sie hat mir auch noch das Fliegen beigebracht. Also es ist an Kitsch gar nicht mehr zu übertreffen.
Ja.
So war es aber.
Und dann stelle ich es mir aber auf der anderen Seite total schwierig vor, wenn man erstmal so Nägel mit Köpfen gemacht hat und sagt, es ist jetzt so, wie es ist.
Es ging sehr schnell vor allem. Also wir haben jetzt nicht erstmal uns einen Monat kennengelernt oder so. Also
nee, manchmal hat man da halt auch keine Zeit. Das ist schon klar. Aber wenn man dann gemeinsam arbeiten muss, dann birgt das natürlich auch das Risiko. Dann darf aber auch nichts schief gehen. Stell dir vor, wenn das dann nach hinten losgeht, dann hast du aber ein Problem. Ne?
Ja, und vor allem, ich bin halt auch jemand, wenn ich eins immer extremst gemacht habe, dann habe ich immer das Berufliche immer versucht, mit dem Privaten zu trennen.
Oh Gott.
Weil ich war halt wirklich immer so, nee, hier cut. Ich bin auch ein anderer Mensch. Ich bin in meiner Welt als Schauspieler, Sänger, Moderator, was auch immer. Da bin ich wenn ich fokussiert bin, in meinem Tunnel bin, dann bin ich auch nicht mehr dann der liebe Nette, blöd gesagt, von nebenan, sondern ich bin dann voll in meiner Welt, voll drauf. Mhm. Ich bin in meinem Tunnel, ich konzentriere mich auf das, was ansteht.
Da warst du eigentlich ganz schön überfordert.
Ja, und ich habe halt immer gedacht, aber das ist ja auch so ein Hirngespinst. Ja? Ich meine, wenn man dann sagt, okay, dann bin ich fertig mit all dem, dann fahre ich nach Hause und dann bin ich der Privatmensch. Das ist ja immer so eine Idealvorstellung, die aber eigentlich auch nie klappt. Und ich weiß mittlerweile, dass es eigentlich völliger Käse ist, wie ich es mir immer vorgestellt habe, weil es funktioniert nicht immer so, wie man sich es vorstellt. Und
wie lange ist das jetzt her?
Wir sind jetzt seit 11 Jahren ein Paar und das fühlt sich auch nach wie vor super gut an. Und wir unterstützen und bereichern uns total, was das angeht. Und
wer tauscht den Dienst, wenn es mal Streit gibt?
Den gibt's immer, aber Na klar, weil ich meine, sie ist ja auch eine harte Kritikerin von mir und umgekehrt genauso. Und da wird man auch, manchmal gibt es schon so, auch, na klar, Phasen, wo man auch unfair ist oder wie auch immer. Man sagt so, mein Gott, was hast du dafür im Käse gemacht? Und wenn man mich dann auf dem falschen Fuß erwischt, sage ich, wie meinst du das jetzt? So, aber ich will auch gar nicht tiefer darauf eingehen. Was ich sagen will ist, es ist bereichernd und ich merke jetzt, dass es der richtige Weg war. Und dieses, wo die Liebe hinfällt, das ist auch wahr. Und ich habe vielleicht auch, ich war auch mal jemand, der vielleicht auch gedacht hat, dass man das auch steuern kann. Aber alles, ich bin ja auch ein Control-Freak so ein Stück weit. Aber das, wie gesagt, kann man alles vergessen. Und das, was mittlerweile einfach toll ist und so einfach also läuft.
Ich hab's richtig erwischt. Ist doch gut.
Na genau, dass man sich keine Gedanken machen muss. Und jetzt mit den Kids, das ist so wirklich der nächste Schritt gewesen. Und keine Ahnung, also das ist, ich habe gerade gesagt, 11 Jahre. Wird mir gerade auch erstmal bewusst, wie lange wir eigentlich schon zusammen sind. Und das hätte ich nie gedacht, dass es mal möglich ist, so in der Richtung.
Wir haben ja gerade gehört, dass deine Frau auch Musical-Darstellerin ist. Das heißt ja aber auch im Umkehrschluss, dass ihr beide jetzt über 15, 16 Monate wahrscheinlich zu Hause seid.
Ja.
Wie kommt ihr eigentlich über die Runden? Du hast Moderatorenjobs gehabt bei RTL, aber so deine richtige Profession, die konntest du nicht ausüben. Mhm. Wie schafft ihr das?
Ich habe ja gerade gesagt, wir sind beide sehr temperamentvoll. Mhm. Und allein das geht, wenn man dann irgendwie plötzlich so das, also aus meiner Sicht, das Essentielle, wenn das plötzlich nicht mehr da ist. So dieser Rückzugsort, wo man Energie gewinnt, aber auch Energie loswerden kann, die Bühne, wenn einem die einfach entrissen wird. Und man hatte eigentlich so viele Pläne, man hat so viele Herausforderungen vor der Brust gehabt. Konzerte, Tourneen. Ich brauche nur die Passion irgendwie ansprechen, die bei RTL, das Mega-Live-Event hätte stattgefunden. Ich hätte Jesus gespielt, Bums abgesagt. Also all das, was dann plötzlich nicht mehr da war, wo man sich so drauf vorbereitet hat, wo man sich drauf gefreut hat, Winnetou abgesagt. Ja, man hängt dann hier und da zu Hause, was einen unzufrieden werden lässt. Und man kann ja auch Dinge, Sport machen, wie auch immer, so ein Stück weit sich ausgleichen. Es ist einfach nicht dasselbe. Und ja, ich sag mal so, Gastronomen, Künstler, wenn du jetzt immer noch zusammen bist, in der jetzigen Situation,
dann passiert dir nichts mehr.
Kann dir so schnell überhaupt gar nichts mehr passieren. Weil,
habt ihr denn genügend Unterstützung bekommen? Wie war das bei dir?
Ich sag mal so, Gott sei Dank sind wir, was das finanziell jobmäßige angeht, in so einer solchen, muss man schon so sagen, luxuriösen Situation gewesen, dass ich viel gearbeitet habe, dass ich kein Mensch bin, der sowieso mit Geld um sich schmeißt. Ich bin da sehr bescheiden. Ich lege das an in Dingen, die sich entweder vermehren oder wo meine Kinder was von haben oder wie auch immer. Wir haben ein großes Haus, wir haben einen Riesengarten. Das ist alles super schön und das war auch Gold wert für die Pandemie, muss man sagen. Ich bin für so vieles alleine schon dankbar. Wo Nadja und ich dann irgendwann immer gesagt haben, pass mal auf, lass uns mal wieder in diese Vogelperspektive und einfach mal gucken, was haben wir, lass uns dankbar sein für das, was wir haben und lass uns nicht irgendwie immer aus einer Mücke einen Elefant machen oder wie auch immer, weil das, glaube ich, vielen so ergangen ist in dieser ganzen Pandemie. Also wir haben Streits gehabt, die wir nie gedacht hätten, dass wir sie haben. Wir haben Diskussionen gehabt, die wertvoll waren, die nervig waren. Wir haben aber auch Themen gehabt und auch klären können, die wir über all die Jahre so immer mit uns mitgetragen haben, aber nie geklärt haben, weil dann Nadja weg war, dann war ich auf Tour. Generell, was unsere Partnerschaft angeht, war eigentlich, so bescheuert das klingen mag, diese Pandemie Gold wert.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, hoffentlich, dass die Normalität in Anführungsstrichen, ich glaube, wie wir sie kennen, das wird schon noch dauern. Aber man geht so gerade von einem Extrem ins nächste, weil von nix ist jetzt plötzlich so viel wieder los. Also ich guck mal rüber zu Rainer, der mein Manager ist, der sagt so, ey, wir haben gerade so viel auf dem Tisch, weiß gar nicht, wo oben und unten ist.
Ja.
Also jetzt auch die Dinge, die verschoben werden, die werden dann nachgeholt und plötzlich ist man dreifach in einem Monat gebucht, wo man weiß, gibt's vielleicht doch noch irgendwie einen Zwillingsbruder von mir, von dem ich nichts weiß, weil ich bräuchte den jetzt. Das meine ich mit von einem Wahnsinn ins nächste. Ich muss aber wirklich nochmal sagen, weil ich habe mich ja auch nochmal so politisiert, das letzte Jahr, wo ich auch nie gedacht hätte, dass mich das so sehr interessieren wird, die Politik auf diesem Level.
Was meinst du jetzt damit?
Ich habe hier und da auch kritische Statements veröffentlicht, um einfach mal zu sagen so, hallo, wir sind auch noch da. Ja, also was das angeht, habe ich schon noch mal ein anderes Bild von unserem Sozialstaat bekommen. Diesen Begriff Systemrelevanz, dass es den überhaupt gibt im Zusammenhang mit unserer Branche. Ich meine, was ist denn systemrelevant, wenn nicht die Kultur? Das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, das wissen wir immer noch nicht, was wir mit all dem oder was damit gemacht wurde oder wie diese ganzen Dinge, die wir jetzt einfach so hingenommen oder hinnehmen mussten, was ja auch okay war, weil, ne, ich meine, für die Pandemie kann keiner was und ja, wir, ja. Es wurde teilweise auch gut reagiert, aber nochmal, was dann jetzt heute immer noch dicht ist oder wie gesagt, dass die Hilfen zu spät kommen, das werden wir erst noch, glaube ich, in einem Jahr merken, was das mit uns allen gemacht hat, was das mit den Kindern gemacht hat, die nicht in den Kindergarten gehen konnten, die sogenannten Corona-Babys. Also ich merke bei meinem Kleinen ja auch, dass wenn jetzt einer die Tür reinkommt, er erstmal total mega fremdelt, also nicht nur fremdelt, sondern der fragt sich so, es gibt noch andere Menschen als nur Mama und Papa. So, der hat ja irgendwie ein halbes Jahr nicht einen anderen Menschen gesehen.
Das ist schon skurril, ja.
Das ist mega skurril. Und wie gesagt, die Schulkinder, die einfach jetzt ein Jahr verlieren, was die gar nicht nachholen können. Ich muss gestehen, da habe ich mich schon hier und da sehr, sehr gewundert. Und das hätte ich so niemals für möglich gehalten.
So, Alexander, Beziehungsstatus?
Verheiratet.
Kinder?
Zwei.
Das Gute an dir ist?
Lange Antworten.
Was ist nicht so prickelnd?
Wenn ich anderthalb Jahre ohne Bühne zu Hause sitze.
Wovon träumst du gerade?
Von Essen gehen ohne Maske.
Dein coolstes Hotelzimmer-Erlebnis.
Behalte ich für mich.
Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest.
Ach, da gab es so viele, aber die habe ich alle schon wieder vergessen.
Bio oder konventionell?
Bio.
Joggen oder Sit-Ups?
Beides.
Tattoos oder Piercing?
Tattoos.
Hast du eins?
Nein,
aber
ich wollte
dich
immer, ja? Also wenn einer irgendwo da draußen jetzt sitzt und sagt, hey, ich habe das mega coolste Motiv oder irgendwas für den Klavs, ich denke an Alexander Klavs und sehe das Motiv vor mir, her damit, ich guck's mir an, ich habe das geile Motiv für mich noch nicht gefunden, ansonsten hätte ich schon längst machen lassen. Bei Tarzan war es gut, da war ich nur im Lendenschutz bekleidet, hätte man dann noch das alles überschminken müssen, da war ich happy, dass ich das alles noch nicht gemacht habe, aber mittlerweile, also ich finde Tattoos cool, warum nicht?
Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
Eiscreme und Hafermilch.
Wofür gibst du zu viel Geld aus?
Sonnenbrillen.
Auf welchen?
So viele Sachen, aber das ist, ja. Sagen wir mal Sonnenbrillen.
Auf welchen Luxus möchtest du nicht verzichten?
Auto und Handy.
Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen? Also so um die Häuser ziehen, so.
Mhm. Boah, da habe ich schon so viele tolle Leute getroffen, mit denen ich es gemacht habe. Aber ich glaube, mit Robbie Williams wäre schon immer cool.
In wen warst du mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen?
Naja, ich muss sagen, ich bin keiner, der so einen heimlichen Crush hat oder so. Also wenn ich den hab und ich sehe die Person, dann gehe ich zu der Person hin und sage, ey, ich finde dich super.
Aber so ein Schwarm.
Ja, Charlize Theron. Finde ich mega.
Welches Poster hat früher über dein Bett gehangen?
Borussia Dortmund. Wirklich. Übrigens, wie hieß die aber noch? Ein Poster von der Anna Konnikova hing auch bei mir über
Anna Konnikova, war das nicht eine
Tennisspielerin?
Ja. Ah, okay. Deine erste große Liebe hieß?
Jodie.
War das ein Hund oder was?
Nein, das war eine Tänzerin von unserer damaligen krassen DSDS-Tournee.
Ah, okay.
Ja, und da war ich richtig verknallt. Lass es einfach mal so stehen.
Dein erster Kuss war wo?
Auf dem Schulhof.
Dein erstes Auto war ein? Ford Ka.
Ein Ford Ka. Also ja, du, sagen wir mal so, den habe ich von Ford geschenkt bekommen. Mein erstes Auto,
und?
Welches ich mir selber ausgesucht habe, war ein Chrysler Crossfire.
Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
Elf Jahre,
wollte ich gerade sagen, ne? Und das schönste Kompliment, was dir je eine Frau gemacht hat?
Boah. Also, ich sag mal so, die schönen Komplimente, so, siehst super aus, hast tolle Augen, weißt du, alles bla bla bla. Du bist authentisch, weil das ist das Schwierigste. Vor allem in dem Haifischbecken, in dem ich mich seit 20 Jahren fast bewege.
Seit elf Jahren.
Nee, das war das andere Haifischbecken.
Alexander, du hast ja vorhin schon gesagt, der Schreibtisch ist voll. Neue Projekte, über die du entscheiden musst. Gibt es schon irgendwas, was du uns verraten kannst, wo du sagst, da können wir uns auch freuen?
Oh, jetzt muss ich aufpassen. Also, es wird hier und da natürlich Konzerte geben. Es gibt ein Engagement, welches in Dortmund stattfinden wird, an der Oper. Das heißt Skandalös Berlin.
Skandalös Berlin.
Es ist eine eigens kreierte Gala, wenn man so möchte, wo ich ein Gastspiel haben werde, was jetzt, glaube ich, relativ zeitnah auch stattfinden wird. Also wie gesagt, das ist schwierig in Worten zu beschreiben. Das ist so ein bisschen angelehnt an Kabarett. So ein bisschen die 30, 40, 50er Jahre. So sehr stylisch. Und da hat einfach der Intendant gesagt, so, uns ist jetzt eine Produktion weggebrochen wegen Corona, wir brauchen was Neues. Und dann hat, glaube ich, Gil Mehmet, ein toller Regisseur, eine komplett neue Show geschrieben. Und dann habe ich ein Gastspiel und darf mit dabei sein. Was das sein wird, seid dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es wird einfach, es wird eine großartige Geschichte. Ich werde, sobald es Neuigkeiten dazu gibt oder welche Songs ich singe, werde ich auch nochmal was sagen dazu. Dann sage ich jetzt einfach mal, werde ich auch wieder auf der Musical als auch Opernbühne stehen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Neue Rolle in einem neuen Musical? Gibt es schon was in Aussicht?
Neu in Anführungsstrichen, Schrägstrich alt oder bekannt, sagen wir mal.
Ja, welches denn?
Saturday Night Fever.
Ah, weil tanzen kannst du ja auch. Also wie hieß der nochmal? Mensch, jetzt fällt mir der Name ein.
Patrick Swayze?
Nee. Ist doch nicht Saturday Night der andere.
Ach, der Tony Manero.
Nee.
John Travolta.
Genau.
Der neue, das war ja Grease, genau.
Der neue John Travolta.
Genau. Ja. Ich gebe mir Mühe. Das ist auch eine emotionale Geschichte, weil deswegen stolper ich so ein bisschen drüber. Ich darf noch nicht verraten, wo das stattfinden wird. Es wird stattfinden. Es ist ein besonderes Stück, weil damals, wo ich es zum ersten Mal vor 5 Jahren gespielt habe, da hat Nadja die weibliche Hauptrolle gespielt und wir waren schwanger mit Lenny. Uns wusste keiner und wir standen quasi da auch schon zu dritt das erste Mal auf der Bühne. Und es war irgendwie morgens, irgendwie hatte Nadja ihre Übelkeit, wie es vielen so geht. Und ja, wir haben irgendwie gedacht, Gott, ey, hoffentlich kriegt es irgendwie hin, jetzt auf der Bühne zu stehen, ohne dass da auch noch oben was rauskommt. Also von daher, es war eine heikle Zeit, eine besondere Zeit. Dieses Stück jetzt wieder spielen zu dürfen, ist was ganz, ganz Besonderes. An einem anderen Haus, mit einem anderen Regisseur. Wo genau, wie gesagt, darf ich noch nicht verraten.
Ist noch ein Geheimnis, aber wir werden es erfahren.
Aber es ist ein besonderes Stück und es wird ein Feuerwerk, es wird bombastisch werden, wirklich. Und es wird Konzerte geben von meiner Reihe, die abgesagt wurden im letzten Jahr aufgrund von Corona. Es wird viel geben und von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, ich halte euch auf dem Laufenden über Instagram, Facebook, weil ich kann euch jetzt noch eine halbe Stunde Kotlin ans Ohr reden, aber ich würde mich einfach unfassbar freuen und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn wir uns überhaupt mal wiedersehen. Ich glaube, das wird ein Gänsehautmoment werden, den ich so selten erlebt habe, wenn es wieder losgeht und das erste Mal Applaus ertönt und ich oben auf der Bühne stehe und ihr unten im Publikum sitzt und wir alle zusammen wieder tolle Momente erleben können. Und oh, das ist wie Weihnachten und Geburtstag, alles an einem Tag. Und ich glaube, das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie schön das sein wird, wenn wir uns da wieder sehen werden und wenn das endlich alles wieder losgeht. Und deswegen seid einfach nur da.
Alexander.
Und Waldbühne nicht zu vergessen, ist jetzt im Sommer auch noch. Also da habe ich ein Konzert mit tollen Kollegen. Das ist so ein Musical-Rock-Pop-Abend, also so ein bisschen Crossover-mäßig. Das ist ja auch meine Welt, was ich so mache.
Also wer Alexander Klavs demnächst erleben wird, der wird ihn in Höchstform erleben, weil er hat gerade so viel Energie.
Ich habe wirklich viel Energie. Ich muss gucken, dass ich nicht overpace, dass ich noch ein Salto mache und irgendwie dann auch noch von der Bühne falle oder so. Aber das ist, es kommt vieles auf unser Publikum zu und ich hoffe, die sind dann alle da und dann werden wir richtig, richtig coole Stunden haben.
Hab Spaß dabei. Danke, dass du da warst.
Gerne.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAB.